Morgen auch von mir aus. Hi, ich bete kurz mit uns. Das hilft mir, mich nochmal zu fokussieren und mich auf das Wesentliche zu konzentrieren und mein Herz nochmal auszurichten, aber auch eure Herzen auf das, was Gott jetzt für jeden Einzelnen von euch, denke ich, jetzt hat. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für deine Gegenwart. Gott, ich danke dir für das, was du an Wort heute früh für uns bereithältst. Worte, die uns satt machen, Worte, die unseren Hunger stillen, Worte, die unser Leben bereichern. Danke für Begegnung, die du schenkst, für Begegnung, die du für jeden Einzelnen heute früh hast. Und ich bete, dass dein Reich kommt und dein Wille geschieht, dass unsere Gedanken jetzt auf das fokussiert sind, was du hast, dass mein Herz fokussiert ist auf das, was du vorbereitet hast. Danke, Jesus. Amen. Ich habe die Predigt überschrieben mit Was treibt dich zu Jesus? Und bevor wir jetzt in Johannes 3, also in den dritten Kapitel vom Johannesevangelium, bevor wir da irgendwie reinspringen und uns anschauen, wie Jesus Nikodemus begegnet und Nikodemus ein Gespräch mit Jesus hat, würde ich gern von euch wissen, was ist das, was dich zu Jesus treibt? Wann fängst du an, Jesus aufzusuchen? Es ist jetzt seid ihr gefragt und ihr müsst mir helfen, einfach mal Worte oder Situationen reinschmeißen, wo ihr Jesus aufsucht. In der Bahn. In der Bahn suchst du Jesus auf. Sehr cool.
Wenn ich verzweifle.
Wenn du verzweifelt bist, ja. Wenn du Rat brauchst, wenn... Sehnsucht nach Geborgenheit, danke, ja. Aus Dankbarkeit, sehr cool, danke, ja. Mitleid mit anderen Leuten. Wenn ich seine Schöpfung sehe, suche ich ihn auf, ja. Als Kompass, als Richtungsweisung, ja. Wenn du dich freust, Halleluja. Ja, sehr cool. Schön. Wann sind die Situationen, wo du betest, wo du dein Herz ausschüttest vor Frust, wo du dein Herz ausschüttest und sagst, oh, ich bin so dankbar und ich komme aus dieser Freude, du mir gibst, nicht raus. Wo sind die Situationen, wo du anfängst zu singen? Wo sind die Situationen, wo du deinen Frust bei Gott ablässt? Ich will heute, dass du zu Jesus getrieben wirst. Ich wünsche mir für dich, dass du anfängst, Jesus mehr und mehr zu suchen, gerade auch in deinem Alltag. Und dass du heute früh lernst, ähnlich wie Nikodemus, die Begegnung mit Jesus zu suchen, seine Nähe zu suchen, weil ich davon überzeugt bin, dass eine Begegnung mit Jesus, das Gespräch mit ihm, das Hineinlesen in sein Wort, dass das dein Leben verändern wird, dass das unser Leben verändern wird. Und dazu möchte ich euch heute früh Mut machen. In Johannes 3, 1 bis 3 lese ich mal vor. Einer von den Pharisäern war Nikodemus, ein Mitglied des jüdischen Rates. Eines Nachts kam er zu Jesus und sagte zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass Gott dich gesandt hat und dich als Lehrer bestätigt hat. Denn nur mit Gottes Hilfe kann jemand solche Wunder vollbringen, wie du sie tust. Jesus antwortete, Amen, ich versichere dir, nur wer von oben her, also vom Neuen, geboren wird, kann Gottes neue Welt zu sehen bekommen. Also, im dritten Kapitel des Johannesevangeliums wird ein Dialog betrachtet zwischen Jesus und einem Mann namens Nikodemus. Dieser Nikodemus war nicht nur Pharisäer, sondern auch ein Mitglied des Hohen Jüdischen Rates. Zu den Pharisäern muss man wissen, dass, wenn man in die Bibel so reinschaut, sind es eigentlich diejenigen, die immer wieder in Opposition treten zu Jesus, immer wieder ihn herausfordern, ihn immer wieder anzweifeln darüber, wer er ist und was eigentlich er hier macht, gerade auf Erden. und in Jerusalem und in ganz Israel. Und die Pharisäer waren sozusagen die Repräsentanten des Judentums schlechthin. Es waren diejenigen, die die Vorzeigejuden waren. Ja, sie haben an Gott geglaubt, indem wie sie ihr Alltag gestaltet haben und ihr Leben gelebt haben, haben sie gezeigt, so muss man eigentlich leben. Wenn man Gott gefallen will, dann muss dein Leben so und so aussehen. Wenn du ein richtiger Jude sein wolltest, also jemand, der Gott folgt, der Gott also ernsthaft lieb hat und ernsthaft nachgeht, dann hast du dein Leben so zu gestalten wie ein Pharisäer. Dann hast du dir so einen Pharisäer angeguckt und hast darauf geschaut, was isst er? Was trinkt er? Wie kleidet er sich? Welche Frisur trägt er? Du hast geguckt, wie er auf Klo geht. Du hattest dich danach zu richten, wie er, danke, ein, zwei finden das witzig. Du hast dich danach zu richten gehabt, wie diese Pharisäer. Das waren sozusagen die Repräsentanten des Judentums. Und sie wurden vom Volk bewundert. Die Anzahl der Pharisäer, also es gibt so ein paar Leute, die das wahrscheinlich nachgeforscht haben. Man geht davon aus, dass es nicht mehr als 6.000 Männer gewesen sind. Die Gruppe der Pharisäer waren nicht mehr als 6.000 Männer. Und unter diesen 6.000 Leuten waren nur ein Bruchteil, also nur ein Bruchteil von denen waren tatsächlich Akademiker, also Leute, die Tag und Nacht in der Schrift nachgeforscht hatten. Viele waren Bauern, viele waren einfache Handwerker, viele waren ganz normale Leute des Volkes. Und ihr primäres Ziel lag darin, Gott mit allem, was sie haben, zu gefallen. Ihr Ziel war die ganze Hingabe des Menschen an Gott. Eigentlich ein total löbliches Ziel. Sie wollten mit ihrem ganzen Leben, mit ihrem ganzen Hab und Gut, mit dem, wie sie denken, mit dem, was sie sprechen, mit dem, was sie reden, wollten sie Gott gefallen. Und das hat sie dahin geführt, oder sie haben das probiert zu tun, indem sie priesterliche Vorschriften genommen haben und probiert haben, irgendwelche Reinheitsgebote auf den Alltag auf ihr Alltag überzustülpen. Das heißt, sie haben ein Gesetz nach dem anderen auferlegt, ihr seid müde, nicht wahr? Ihr wart heute auf dem Fischmarkt, oder? Ja, okay, gut. Also, was die Pharisäer wollten, sie haben probiert durch Gesetze, jetzt seid ihr wach, sie haben probiert durch Gesetze, Gott zu gefallen. Sie haben probiert durch ihr eigenes Tun, ihr Leben Gott ganz hinzugeben und haben ein Gesetz nach dem anderen irgendwie bis ins Kleinste ausgelegt und auf ihr Alltag angewandt. Und Nikodemus war so ein Pharisäer. Er war so ein Pharisäer, der irgendwie bewundert war vom Volk. Er war so ein Pharisäer, der mit seinem ganzen Leben Gott hingegeben leben wollte. Und er war Teil des jüdischen Hohen Rates. Also im Hebräischen spricht man von Sanhedrin, so wird die Truppe genannt. Und das waren Leute, die nicht bloß Mitläufer waren, sondern es waren Leute, die den Kurs vorgegeben haben. Es war sozusagen der leitende Vorstand oder die Parteispitze, die tatsächlich Einfluss hat und Dinge bewegt und Richtung vorgibt. Und zu denen hat Nikodemus gehört. Ich frage mich, was treibt so ein Mann zu Jesus? Warum bewegt sich Nikodemus, der doch seiner eigenen Ansicht nach alles richtig macht, der doch nach seiner eigenen Ansicht Gott tatsächlich, ihm tatsächlich nachfolgt, in ihm mit seinem ganzen Leben Gott hingegeben lebt? Warum treibt es ihn zu Jesus? Ich glaube, dass Nikodemus eine Frage hatte. Also ich glaube, dass er zum einen irritiert war von Jesus, weil er an ihm Sachen sieht, wo er sagt, ey, das ist so klar von Gott, das ist so deutlich, dass du irgendwie von Gott gesandt bist und dass du von Gott eingesetzt bist. Und er war irritiert davon, dass es auch er Dinge beobachtet hat, Dinge gehört hat von Jesus, die nicht in sein Bild gepasst haben. Nicht in das Bild, was er von einem gottgesandten Menschen irgendwie hatte. Und ihn quälte diese Frage, Jesus, bist du mehr? Bist du mehr als nur ein Lehrer? Bist du mehr als nur ein Lehrer, der Menschen zu Menschen predigt und ihnen sagt, das ist Gottes Wille für dein Leben? Bist du mehr als nur jemand, der sich hinstellt und sagt, das ist Gottes Wille für dein Leben und so kannst du mit Gott leben, so kannst du Gott wohlgefällig leben, so kannst du dein Leben Gott hingeben? Er wusste, dass Jesus als Lehrer von Gott autorisiert war. Er hat die Wunder gesehen, er hat die Wunder erlebt. Er hat die Weisheit gespürt und gemerkt, mit der Jesus gepredigt hat. Es gibt am Anfang des Lukas-Evangeliums gibt es eine Stelle, da sind die Leute überwältigt, wo Jesus das erste Mal in der Synagoge auftritt und predigt. Und die Leute merken, hier ist einer, der anders predigt. Hier ist einer, der tiefer predigt. Hier ist einer, dessen Worte tatsächlich Gottes Worte sind und sind überwältigt davon. Und Nikodemus wusste davon. Er wusste, dass das nur einem gelingt, also oder nur demjenigen gelingt, der tatsächlich von Gott gesandt ist. Und er ist irritiert von Jesus, weil Jesus sich hinstellt und davon erzählt, dass er der Gesalbte Gottes ist, er der Gesandte Gottes ist, er mehr ist als nur ein weiser Ratgeber fürs Leben, dass er letztendlich Gottes Sohn ist. Wenn die Bibel oder im Neuen Testament, wenn von dem Gesalbten Gottes, also von dem Messias gesprochen wird, dann verbirgt sich dahinter die Person, also verbirgt sich dahinter eine Person, die Gott senden wird, eine Person, die kommen wird und retten wird, eine Nation retten wird, den Einzelnen retten wird. Dann verbirgt sich dahinter eine Vielzahl an Prophetien, also Vorhersagen, Versprechungen Gottes, die auf einmal mit Jesus in Erfüllung gehen sollen. Und das ist das, was nicht nur in Erfüllung gehen sollen, sondern auch starten sollen. Und das ist das, was Nikodemus irritiert. Und das ist das, wo Nikodemus seine Schwierigkeiten hat. Er hat diesen Konflikt. Er ist ja Pharisäer. Er ist nicht nur Pharisäer, sondern ich hatte gesagt, Mitglied in diesem jüdischen Hohen Rat. Und sie haben versucht, durch ihre Bemühungen, durch ihr Leben, diese Versprechung, die Gott gegeben hat, vorzubereiten und, wie soll ich sagen, herbeizuleisten. Das ist so, als ob du einen roten Teppich irgendwie auslegst und dich anfängst, irgendwie so in Schale zu schmeißen, weil jetzt gerade die Königin irgendwie vorbeikommt. Ja? Sie haben alles probiert, die Versprechen Gottes zu erfüllen oder in Erfüllung zu bringen. Und hier ist Nikodemus, der ein ernsthaftes Anliegen hat. Die Bibel spricht von Reich Gottes. In dem Vers habe ich gerade vorgelesen, da ist von der neuen Welt Gottes die Rede. Und das ist das, wonach sich Nikodemus eigentlich gesehnt hat. Und jetzt kommt Jesus und mit ihm soll es kommen, diese neue Welt Gottes. Aber ich habe es mir anders vorgestellt. Ich habe es mir anders vorgestellt. Du bist nicht die neue Welt Gottes nach meinen Vorstellungen. Wie kann das sein, obwohl deine Worte zutiefst Gottes Worte sind, obwohl die Wunder, die du tust, zutiefst Gott widerspiegeln in seinem ganzen Wesen? Wie kann das sein? Mein Bild von der neuen Welt Gottes passt nicht überein mit dem, was ich hier bei dir sehe, mit dem, was hier gerade mit dir anfängt, Jesus. Und er ist irritiert davon und diesen innerlichen Konflikt muss er irgendwie aushalten. Er hält es nicht aus, sondern das, was es tut, es treibt ihn zu Jesus. Die Suche nach der Wahrheit, die Suche danach, irgendwie diese Irritation aufzulösen, diese quälende Frage, Jesus, bist du mehr, treibt ihn zu Jesus. Er sucht Antwort bei Jesus. Diese Begegnung mit Jesus verändert sein Leben. Im dritten Kapitel wird nicht weiter darüber berichtet. Also du hast den Dialog und du hast das Gespräch, irgendwie was wiedergegeben wird zwischen Jesus und Nikodemus, aber aus diesem Gespräch gibt es kein Ende, kein Fazit, kein okay, das ist danach bei Nikodemus passiert. Du stehst so davor und denkst dir, okay, also es lohnt sich, das mal zu lesen. Und denkst dir, was ist jetzt? Wo führt's hin? Was ist jetzt? Was ist bei Nikodemus tatsächlich passiert? Sorry, ich bin gerade zu schnell. Nikodemus wird zu Jesus getrieben und dieser innere Druck, den er da hat, die quälende Frage, die ihn nicht loslässt, verschafft ihn eine Begegnung mit Jesus, weil er sich traut, auf Jesus zuzugehen. Weil er sich treiben lässt in die Gegenwart, in die Begegnung mit Jesus. Ich weiß nicht, wie es gerade bei dir aussieht, was dich zurzeit rumtreibt. Ob du eher Freude hast, Freude an der Schöpfung Gottes und Freude darüber irgendwie, über das, was Gott gerade tut in deinem Leben, oder ob du gerade Fragen hast, die dich quälen. Ob du gerade Stress hast, ob Zweifel da sind, ob Ängste da sind. Ich weiß nicht, ob du hier sitzt und Sorgen mit dir mitträgst. Ich weiß nicht, ob du hier sitzt und dich freust, wenn das Ganze hier zu Ende ist und dann was essen kannst und dann mit deiner Familie noch das nette hamburgerische Wetter genießen kannst. Ich weiß nicht, wie deine Lebenssituation ist, welche offenen Fragen du vielleicht hast. Egal, was es ist, was dich gerade rumtreibt, ich hoffe und ich wünsche mir für dich, für uns, dass es uns zu Jesus führt, dass es uns zu Jesus treibt, weil ich davon überzeugt bin, dass eine Begegnung mit Jesus unser Leben verändern wird. Was bleibt aus dieser Begegnung zwischen Jesus und Nikodemus? Jetzt bin ich wieder im Rhythmus. Was bleibt aus dieser Begegnung? Kapitel 3 erwähnt nichts darüber, was mit Nikodemus passiert. Aber einige Kapitel später, also 7, 19 und 12, wer das wissen will, wird deutlich, dass irgendwas bei Nikodemus passiert ist, dass er zum Nachfolger von Jesus geworden ist. In diesen Kapiteln heißt es, dass er, oder wird davon berichtet, dass er zu einem Jünger Jesu geworden ist. Das, was bei ihm passiert ist, war eine radikale Lebensveränderung. Die Pharisäer waren ja sehr bemüht, irgendwie in die Ganzheit des Menschen, also in ihrem ganzen Leben, ne, haben sie versucht, Gott zu gefallen. Mit ihrem ganzen Wesen haben sie versucht, Gott zu gefallen. Nämlich um diese neue Welt Gottes, um das Reich Gottes, um einen Weg vorzubereiten für das Reich Gottes, für Gottes Gnade und Gottes Liebe, für Gottes Herrschaft. Und Jesus korrigiert da was bei Nikodemus, sodass sich Nikodemus zu Jesus hinbekehrt. Man spricht nicht umsonst an dieser Stelle von einer Neugeburt, weil tatsächlich was Neues in ihm angefangen hat. Die Hoffnung, die Nikodemus auf Gottes neue Welt hat, liegt nun nicht mehr darin, dass er sich anstrengt und durch seine eigenen Bemühungen diese Welt herbeiholt, sondern durch die Neugeburt, durch Leben, was einzig und allein von Gott kommt und einzig und allein von Gott gestiftet werden kann. Auf einmal wird Gottes Welt, Gottes neue Welt, Gottes Reich greifbar für Nikodemus. Was haben wir zu erwarten? Was wird passieren, wenn Jesus uns begegnet? Was wird passieren, wenn er uns heute früh begegnet? Vielleicht durch etwas, was ich gesagt habe, vielleicht im Lobpreis. Was ist das, was wir erwarten können, was in unserem Herzen passieren wird? Ich glaube, dass Begegnungen mit Jesus uns sicher machen, uns Sicherheit geben, Ich glaube, dass da, wo Jesus uns begegnet, dass wir Trost empfangen werden. Ich glaube, dass eine Begegnung mit Jesus unsere Wunden heilen wird. Ich glaube, dass da, wo wir Jesus begegnen, wir auch dem Vater Gott begegnen und unsere Wurzeln tief werden in ihm. Ich glaube, dass eine Begegnung mit Jesus unser Denken, unser Herz und unser Leben letztlich verändern werden, so wie es für Nikodemus eine Veränderung bedeutet hat. Ich glaube, dass in dieser Begegnung mit Jesus ein Neuanfang möglich ist, weil Gott neues Leben gibt und uns sowas wie eine zweite Geburt schenkt. Ich will, dass wir in jeder Lebenssituation, Jesus aufsuchen. Dass wir es irgendwie schaffen in unserem Alltag, ob wir in der Bahn sitzen, ob wir hier sitzen, ob wir gerade auf Klo sitzen oder irgendwo anders es uns gemütlich gemacht haben, dass wir, ich will für dich, dass du lernst, Gott aufzusuchen, Jesus aufzusuchen. Ich will, dass es uns zu Jesus treibt. Ich wünsche mir für dich, dass diese Sehnsucht nach Jesus, diese Sehnsucht nach seiner Gemeinschaft, nach seiner Nähe, dass das wächst, dass das zunimmt. Und dass dein Verlangen, ihm zu begegnen, größer wird. Egal wie deine Lebenssituation gerade ist, such Jesus auf, weil ich davon überzeugt bin, dass eine Begegnung mit ihm dein Leben verändern wird. Ich möchte jetzt mit uns beten und würde gerne, dass die Band nach vorne kommt und kannst gerne ein bisschen klimpern im Hintergrund. Das wäre prima. Danke. Die Band und Sängerin. Komm, Jesus. Jesus, ich danke dir, dass du, dass deine Arme offen sind. Jesus, ich danke dir, dass du Räume hast, wo wir dir begegnen dürfen. Und Vater, ich danke dir, dass du weißt von den Dingen, die uns umhertreiben. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du diesen Druck, den wir vielleicht im Herzen haben, oder diese Dinge, die uns drängen und umhertreiben, dass es uns letztlich immer in deine Nähe treibt, Herr. Und danke Gott, dass du für uns Heil bereithältst. Danke, dass du Heilung bereithältst. Danke, dass du Trost bereithältst. Danke, dass du Antworten bereithältst. Danke, dass du da bist. Und uns begegnen möchtest. Uns verändern möchtest. Wir laden dich ein, dass du das tust. Dass du jetzt auch im Lobpreis einfach wirkst und unsere Gedanken zu dir hinziehst, unser Herzen zu dir hinziehst und veränderst, weil wir wissen, dass die Veränderung, die du schenkst, gut ist. Amen.